At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft, ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Drei aktuelle Titel besprechen mein Podcast-Kompagnon Rainer Moritz und ich. Mein Name ist Thomas André in dieser August-Ausgabe. Wir sprechen über Reinhard Kaiser-Mühlekers neuen Roman Brennende Felder, erschienen bei S. Fischer. Wir sprechen über Daniela Kriens neuen Roman Mein drittes Leben, erschienen im Diogenes Verlag. Und wir sprechen über Jackie Thomas neuen Roman Glück, erschienen bei Klaasen Ullstein. Lieber Herr Moritz, wir wollen, glaube ich, mit Daniela Kriens anfangen. Ist das richtig?
Eine Autorin, eine sehr gute Idee.
Eine Autorin, die Sie ganz gut kennen und die Sie auch demnächst Literaturhaus zu Gast haben. Das ist Ihr vierter Roman. Sie haben genau gezählt. Ich nicht so. Ich hielt es anfänglich für Ihren fünften. Es ist Ihr vierter Roman. Das ist eine Bestseller-Autorin mit Die Liebe im Ernstfall. Das war übrigens, Die Liebe im Ernstfall ist, glaube ich, einer der Romane, die wir in der allerersten Next Book Please Ausgabe besprochen haben. Fällt mir da gerade ein. Mit dem Roman kam sie groß raus. Seitdem ist sie eine große Nummer im Betrieb. Und auch dieser neue Roman sind wir uns sicher, wahrscheinlich auf Platz 1 der Bestsellerliste landen. Mein drittes Leben. Um was geht's denn da, Herr Moritz?
Ja, es sind die klassischen Themen, die Daniela Kriens gerne aufgreift. Sie haben die Liebe im Ernstfall erwähnt. Das war sinngemäß, gab es dort die Formel, man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten, hieß es in diesem Buch, was 2019 erschienen ist. Und es gibt eine kleine Stelle jetzt im neuen Buch, wo Daniela Kriens quasi sich selber noch einmal zitiert. In diesem Buch heißt es jetzt, nur der Ernstfall bringt das Wahre im Menschen zum Vorschein. Und darum geht es. Wir haben Figuren, das ist in Anführungszeichen das Spezialgebiet von Daniela Kriens, die viel zu durchleiden haben, die mit Schicksalsschlägen umgehen, die versuchen, sich rauszuangeln aus diesem Tümpel, in den sie hineingeraten sind. Und die Figuren, die in diesem Roman agieren, haben in der Tat viel durchzustehen. Wir sind zu Anfang des Buchs in Leipzig. Wir haben eine Frau Linda, Mitte 40, Kuratorin in einem Museum. Der Mann Richard Lehrer, er möchte gern bildender Künstler sein. Das klappt nicht ganz so, wie er sich das vorstellt. Und die beiden haben eine Tochter, Sonja, 17, also eine ideale Kleinfamilie aus einem bestimmten Milieu in Leipzig stammt. Und dann, und damit setzt der Roman gleich ein, es ist nichts mehr so, wie es lange Zeit war in dieser Familie. Denn die 17-jährige Sonja ist bei einem Autounfall, ein LKW-Fahrer hat sie, die Radfahrerin, übersehen, zu Tode gekommen. Und damit muss nun die Familie umgehen. Die beiden Eheleute gehen ganz unterschiedlich damit um. Es kommt zu einer Entzweiung der Eheleute, weil die Mutter Linda wird schlichtweg nicht fertig mit dieser Situation. Sie kann auch nicht in Leipzig bleiben. Sie gerät durch Zufall im nördlichen Sachsen an einen kleinen Hof, den sie mieten kann. Das ist kein schöner Ort, in dem sie lebt. Da ist die Autobahn direkt daneben. Da ist nichts von ländlicher Idylle. Aber sie will dort leben, wo sie weniger an ihre Tochter erinnert wird. Das ist der entscheidende Punkt.
Eine alte Freundin von ihr sagt zu ihr, Mensch, du hast dich hierhin zurückgezogen, quasi um zu sterben. Muss man auch dazu sagen, Linda ist auch schwer erkrankt, kurze Zeit vorher an Krebs. Und ihr Mann, Richard, möchte sich nicht von ihr trennen. Er möchte mit ihr gemeinsam trauern. Es klingt so ein bisschen an, dass für sie der Verlust ein wenig größer ist. Sonja war ihre einzige Tochter. Richard hat aus einer vorherigen Beziehung noch zwei Kinder. Es kam nicht dazu, dass Richard und Linda ein zweites Kind zeugen. Das war auch Thema. Das wird in der Retrospektive angesprochen. Überhaupt ist das ein Roman, der auf mehreren Zeitebenen spielt, also immer in der Jetztzeit. Das ist die trauernde Frau, die in ihr drittes Leben geraten ist. Das erste war das Leben ohne Kind, ohne Mann auch. Und das zweite war das Familienleben. Und das dritte ist das jetzt als trauernde Mutter. Und wir sind also in der Jetztzeit und immer wieder in der Vergangenheit. Wir erfahren also relativ genau, wie sind diese Personen, da zählt auch Richard insbesondere dazu, die geworden, die sie sind. Und Daniela Green ist meisterlich darin, in gut entworfenen Szenarien und auch Dialogen solche Alltagsleben zu beschreiben. Da stimmen Sie mir sicher zu.
Ja, und das kann sie wirklich sehr gut. Man unterschätzt diese Prosa vielleicht anfangs ein bisschen, weil sie völlig schnörkellos einhertritt. Da wird kein metaphorischer Überaufwand betrieben. Aber diese Autorin, das haben ihre ganzen Bücher vorher auch schon gesagt, der Brand war der Roman davor. Auch das war ein Eheroman gewesen. Wir haben es ja hier in gewisser Weise auch mit einem Eheroman zu tun, weil die beiden so unterschiedlich auf den Tod reagieren. Und sie hat diesen scharfen, kompromisslosen Blick. Das Buch ist vor allem in der ersten Hälfte ein sehr hartes, kompromissloses Buch, weil wir sehen dieser Frau beim Trauern zu. Sie hat Suizidgedanken, sie hat nur die Hühner um sich, sie hat ein paar Kontakte zu den eigenwilligen Dörflern, da kommt auch ein bisschen rechtes Gedankengut auf, aber das wird nur relativ klein eingeblendet in diesem Roman. Aber Linda will eigentlich mit den Menschen nicht viel zu tun haben. Das ist ein Buch, das die Leserinnen und Leser fordert, weil es eben am Anfang zumindest gar keinen Lichtschein anbietet. Der Roman hat dann, und das, da wird es dann hochinteressant, einen zweiten Teil. Sie muss diesen Hof verlassen, die Miete wird nicht verlängert. Und sie entscheidet sich, zurück nach Leipzig zu gehen. Ihr Mann Richard hat mittlerweile eine Affäre mit Brida, einer Unterhaltungsautorin. Die kennen wir übrigens auch aus Die Liebe im Ernstfall. Da gibt es ein Kapitel, wo auch eine Autorin namens Brida das Wort führt. Eine Affäre, auf die sich Richard ja einfach in der Not, dass seine Frau ihm auch nicht mehr nahe kommen will, einlässt. Nun sind wir in Leipzig, die haben eine Wohnung, die wird verkauft. Das heißt, Linda ist jetzt auch finanziell unabhängig in Leipzig. Und nun beginnt, und das ist für eine Autorin, glaube ich, ein sehr, sehr schwerer Prozess, gibt es einen Ausweg? Wir wollen nicht zu viel verraten. Gibt es nochmal Hoffnung in diesem Leben? Ist dieses Leben auf Dauer verfahren? Wird sie jemals über den Tod ihrer Tochter, über diesen schrecklichen Tod hinwegkommen? Wird Richard zu ihr zurückkehren, möglicherweise, als sie in Leipzig, wird sie, ich verkürze das noch ein bisschen, einen neuen Sinn in ihrem Leben sehen können?
Finde ich gut, dass wir das hier nicht verraten. Es gibt also natürlich, es ist dieser ganz, dieser einfachstmögliche Spannungsbogen, wird diese Frau aus der Trauer herausfinden. Und man darf zumindest verraten, sie hat ja Bekanntschaften, sie macht Bekanntschaften. Da ist zum Beispiel Natascha, die Mutter eines behinderten Kindes. Wird auch später ein Garten eine Rolle spielen, der gepflegt sein will. Es wird auch einem Wiederaufeinandertreffen von ihr und ihrem Mann gehen. Und was bei Daniela Green immer eine Rolle spielt, das ist eine ostdeutsche Autorin, die ostdeutsche Themen nicht überbetont. Aber sie spielen so im Hintergrund, in der Kulisse immer eine kleine Rolle. Da kommt in dem Fall ihre Mutter ins Spiel. Wir erfahren also die Backstory auch eben von Linda, die in jungen Jahren direkt nach der Wende mit ihrer alleinerziehenden Mutter in den sehr, sehr reichen Westen, ich glaube, es ist der Taunus.
In den reichen Taunus.
Und genau. Dort ist sie mit einem Unternehmer zusammen, bekommt nochmal zwei Kinder. Also unsere Linda hat zwei Halbbrüder. Und da werden dann auch ein bisschen ostdeutsche Biografien angeschnitten. Später geht es dann auch noch darum, es gibt eine Freundin der toten Sonja, die beste Freundin, auf die trifft dann Linda nochmal, dann hat die so Fuck-AfD-Embleme auf ihrer Jacke und so weiter und so fort. Das ist schon absichtlich gesetzt. Man weiß, wo man ist. Natürlich, wir wissen, dass auch die AfD auch im Westen sehr stark gewählt wird, aber man assoziiert sie doch auch sehr stark mit dem Osten. Das ist, das in dem Moment, wenn man mir diese Absätze vorlegen würde, anonym, würde ich sagen, ja, das könnte Daniela Green sein, die immer so diese Realitäten dort anschneidet. Das macht diese Lektüre auch reizvoll. Zum Beispiel, ich hatte die Mutter eben angesprochen, da referiert oder resoniert die Erzählerin, die in dem Fall Daniela Krien unweigerlich ist, eben auch über die anarchische Freiheit, die Mitglieder ihrer Generation um 1989 hatten, also die ganz jungen Leute, die dann irgendwie aus irgendwelchen Zusammenhängen rausfielen. Die Eltern hatten vielleicht nicht mehr die Jobs, die sie vorher hatten und mussten sich durchkämpfen und die Kinder waren völlig frei. Das spielt aber bei Linda selbst gar keine Rolle, weil die war da schon im Westen. Das Vakuum, das sie dann mal später zu spüren bekommt, nämlich das Vakuum der Trauer, sie hat ihre Tochter verloren, ist ein ganz anderes, ein viel existenzielleres. Und das ist natürlich das eigentliche Thema dieses Romans.
Das ist sehr geschickt gemacht. Sie haben das zu Recht angesprochen, die Liebe im Ernstfall. Das waren auch Ostbiografien. Das waren ja Geschichten um vier Frauen, die Daniela Krien vorgestellt hat, die irgendwie auf eine bestimmte Weise zusammenhängen, deren Biografien. Aber das spielt eine Rolle, aber es wird nie plump ausgetreten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig im Vergleich zu anderen Büchern, die wir kennen. Nein, es ist vielleicht, soweit würde ich gehen, Daniela Kriens bester Roman,
oh ja,
der auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises ist, erstmals ist sie da vertreten, steht. Also es ist ihr wirklich wieder ein großer Wurf gelungen. Und Sie haben es am Anfang gesagt, sie wird... Obwohl dieser Roman anfangs sehr trostlos einherkommt, natürlich sehr hart einherkommt, damit viele Leserinnen und Leser ansprechen.
Ich möchte an dieser Stelle noch Andreas Platthaus erwähnen, das fand ich so apart. Der hat in einer kleinen Literaturvorschau, hat sich schon ein paar wichtige Titel des Spätjahrs vorgenommen, da schrieb er auch über Daniela Krien und da schrieb er so halb sinngemäß, sage ich das, und halb zitiere ich ihn auch wirklich wörtlich, da schrieb er, wenn eine Autorin wie Daniela Krien als Bestseller-Autorin gelten darf, mit ihren Titeln, dann spräche das für die literarische Kompetenz der Gesellschaft. Das hat er schön gesagt.
Ich würde nicht ganz so weit gehen, aber wir haben ja immer wieder auch auf der Bestsellerliste satisfaktionsfähige Titel.
So ist es.
Ich glaube, der von uns hier verhandelte Sascha Stanisic steht auch seit Wochen auf dieser Bestsellerliste ziemlich weit oben. Ich gebe 8 Punkte.
Da ziehe ich mit. Ich bin auch bei 8 Punkten. Gehen wir nun von Daniela Krien zu einem österreichischen Autor, Reinhard Kaiser-Mühlecker. Den hatten wir hier auch schon, und zwar mit seinem Vorgängerroman. Der hieß Wilderer, jetzt Brennende Felder. Das ist der dritte, wenn es eine Trilogie am Ende ist, wäre es der Abschluss einer Trilogie. Vielleicht kommt da aber auch noch mehr. Man spricht ja schon von einer Art österreichischen Provinzchronik. Also der neue Roman widmet sich einer Figur namens Luisa. Die kennen wir aus den beiden Vorgängerbüchern. Wilderer und das erste, wie hieß das? Dunkler Wald.
Fremde Seele, Dunkler Wald.
Wald, genau. Da ging es um Alexander, einen Soldaten, der zurück nach Hause kam auf den Hof der Eltern. In Wilderer ging es dann um den jüngeren Bruder, der den Hof übernommen hatte. Und jetzt geht es um Luisa, die Schwester. Wir wissen schon aus dem Vorgängerroman Wilderer, dass das nur die Halbschwester ist. Ja, was hat's mit Luisa auf sich? Also, das ist eine Frau, die eine sehr interessante Biografie hat. Sie hat zwei Kinder in Skandinavien.
Von verschiedenen Männern.
Von verschiedenen Männern. Sie hat dort gelebt. Sie hat länger in Hamburg gelebt.
Sie hat, das muss ich kurz erwähnen, Herr André, wenn ich erlaube, ich bin zusammengezuckt beim Lesen. Die Wohnung, in der sie in Hamburg gewohnt hat, ist in der gleichen Straße, wo ich wohne. Eppendorfer Landstraße wohnt Luisa.
Wissen Sie was, Herr Moritz?
Sensationell.
Bei der Lektüre habe ich natürlich an Sie gedacht. Definitiv.
Sensationell. Allerdings steht in diesem Roman an dieser Stelle, sie wohnt in der Eppendorfer Landstraße, eine Gegend mit sehr vielen Restaurants und Bars.
Ja,
das hat mich etwas stutzig gemacht. Da scheint Kaiser-Mühlecker nicht ganz gut recherchiert zu haben. Ich kenne jetzt in der Eppendorfer Landstraße sehr wenige Bars.
Als literarische Hamburgense geht das auf gar keinen Fall auch durch. Sie ist auch sonst nicht, also ist das Lokalkolorit, das er da aufträgt, das trifft es nicht ganz, ist er sehr oberflächlich auch. In Hamburg steht plötzlich Bob, wie sie ihn nennt, der Mann, den sie als ihren Vater betrachtete, über sehr lange Zeit, auch ihren biologischen, steht vor der Tür und sagt so, ich will jetzt dasselbe, was du willst. Luisa war nämlich in ihrer Jugend in ihren Vater quasi verliebt, sondern natürlich eine unmögliche Liebe. Irgendwann ist aber klar, er ist ja gar nicht ihr biologischer Vater. Und jetzt fangen die plötzlich eine Affäre an. Welches Bild haben wir von Bob bis dahin? Er ist ein wirklich ziemlich unfähiger Landwirt, der den Hof an den Rand des Ruins gebracht hat. Das war, ist ordentlich Thema im zweiten, aber auch schon im ersten Roman. Übrigens, diese Vorgängerbücher muss man natürlich mitnichten gelesen haben.
Nein, das ist eine merkwürdige Verschränkung. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen ausführen. Reinhard Kaiser-Mühlecker, vielleicht dazu noch ein Wort, hat natürlich eine hohe Attraktivität für das Feuilleton, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, weil er, wie es im Klappentext immer so ganz lapidar heißt, führt die Landwirtschaft seiner Vorfahren. Einer meiner Lieblingssätze. Ja. Das ist natürlich für Journalisten eine wunderbare Gelegenheit. Wann hat man das schon, dass einer wirklich noch als Bauer tätig ist und nicht nur als Hobbybauer, sondern er führt diese Landwirtschaft wohl wirklich und gleichzeitig ein mittlerweile auch mit vielen Preisen bedachter Schriftsteller ist. Das ist erstmal sehr, sehr ungewöhnlich. Das erhöht die Attraktivität. Wäre Kaiser-Mühlecker im Nebenberuf Steuerberater, wäre das weitaus weniger attraktiv natürlich. Das heißt, er ist der Mann, der jetzt auch plötzlich interviewt wird, wenn die deutschen Bauern protestieren, dann fahren Journalisten zu Reinhard Kaiser-Mühlecker und wollen seine Meinung einholen.
Ist das so, ja?
Ja, das hat etwas Kurioses natürlich mittlerweile. Diese Trilogie, Sie haben es gesagt, das ist ein sehr interessantes Erzählverfahren. Ich würde auch sagen, man muss diese ersten beiden Bände natürlich nicht gelesen haben, um diesen Ort Rosenthal, wo das Ganze spielt, kennenzulernen. Es ist verbunden über die Figuren, diese drei Figuren, Alexander, Jakob und jetzt Luisa beziehungsweise Bob. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass diese Luisa, die jetzt im Mittelpunkt steht, eine höchst unzuverlässige Erzählerin ist. Das heißt, sie hat ein bestimmtes Bild von sich. Sie will Schriftstellerin eigentlich sein. Das wird aus ihren Werken auch zitiert dann, die sie immer wieder anhebt. Man hat den Eindruck, das wird wohl nichts werden mit ihrer Karriere als Schriftstellerin. Dann kommt diese, Sie haben es erwähnt, diese eigenwillige Beziehung, Liebesbeziehung zu ihrem Stiefvater, der, das müssen wir verraten, schnell zu Tode kommt. Auch das ein merkwürdiger Todesfall. Er wird niedergeschossen im Wald. Man merkt, er ist ein schlechter Bauer, das haben Sie gesagt. Ein Bauer, der schlichtweg Diebstähle nachts begeht, der versucht sich zu bereichern, der so versucht an Geld zu kommen. Und bei einer dieser nächtlichen...
Aber er verkauft es ja anders. Er sagt ja, er beklaut die früher arisiert.
Ein Robin Hood, eine Art Robin Hood, ja. Der versucht etwas gut zu machen. Ob man das glauben will. Das heißt, man kann dieser Erzählerin, die uns diese Geschichten erzählt, wie man schnell merkt, nicht alles glauben. Das ist ein oft angewandter Erzähltrick, unzuverlässige Erzählerfiguren. Und so folgt man dieser Luisa, die eine Frau ist, die, ich verkürze es mal, nichts auf die Reihe bekommt. Sie wird sich wieder einlassen auf eine Beziehung mit einem alleinerziehenden Mann, der sehr ökologisch engagiert ist.
Welche Beziehung der zu ihrem Vater hat, verraten wir hier nicht.
Nein, da gibt es einen interessanten Zusammenhang. Und es ist sozusagen ein Buch, das von einer Frau handelt, die eigentlich scheitert in allem, was sie tut, brennende Felder, der Titel deutet es ja auch schon an, verbranntes Land, man denkt sofort an solche Konnotationen, die diesen Titel mitschwingen. Und das kann Kaiser-Mühlecker wirklich sehr gut, sich in diese Frau hineinzuversetzen und ihr permanentes Scheitern, ihr Misslingen zu schildern.
Das stimmt, aber was mich mit der Zeit dann doch ein bisschen frappierte, ist wirklich, Sie haben es gesagt, das vollkommene Scheitern, die Frau ist eigentlich vollkommen unmöglich, die ist mir ein bisschen zu sehr, die wird daraufhin inszeniert, diese komische Frau zu sein, die der es scheinbar auch nichts ausmacht, dass sie zwei Kinder hat. Das sind ja wirklich kleine Kinder. Einer ist noch, glaube ich, in der Kita.
Und das Wiedersehen mit diesen Kindern geht immer schief.
Ja, und dass sie, also das ist ein bisschen sehr, also die ist keine gute Mutter und es macht ihr scheinbar nicht mehr was aus. Natürlich erfahren wir, dass die Väter dieser Kinder, dass die auch nicht ohne sind. Einer ist Musiker. Dann, dass sie sich so, dass sie quasi die, sie ist ja irgendwie auch die Zerstörerin der Ursprungsfamilie. Die war immer schon komisch. Da gab es wenig Zärtlichkeit. Die Brüder sind auch ziemlich speziell. Die sind sich teilweise spinnefeind immer.
Es gibt ja eine schlimme Vorgeschichte, die wir aus Wilderer kennen, dass Luisa am Schicksal ihres Bruders, am niederschmetternden Schicksal ihres Bruders Jakob schuld war in gewisser Weise. Da gibt es die Geschichte eines Handyvideos, das eine wichtige Rolle spielt, als er, ich glaube, einen Hund erschlägt. Das hat sie gefilmt. Also da ist die Feindschaft, steht auf festem Boden zwischen Jakob und Luisa.
Und Jakob wird ja auch am Ende dieses Romans sein Auftreten haben. Das Ende ist auch, ja, auch speziell. man könnte jetzt einfach, wie man so schaut, er trägt dick auf. Es ist ja auch mega freudianisch in irgendeiner Tour. Da geht es darum, wer wen vielleicht umgebracht hat und dann mit wem zusammenkommt. Und dann hat sie ja auch noch ein spezielles Verhältnis zu dem Sohn ihres neuen Partners Ferdinand. Darf man zumindest das verraten? Da hat sie irgendwann Mordgelüste. Woher kommt das jetzt? Also die Frau ist so gestört, dass das ist mir ein bisschen, dass der Trick ist, Sie haben das vollkommen gesagt, unzuverlässige Erzählerin. Das ist schon literarisch, ist das interessant, weil man ja, man möchte ja als Leser immer mit der Hauptfigur sympathisieren. Das muss ja irgendwie identifikatorisch sein oder teilweise auch nicht. Aber
das zunächst ist schwer mal, in diesem Roman.
Das definitiv. Und das Roman. Macht den Roman natürlich sehr interessant. Aber es ist schon ziemlich dick aufgetragen.
Das muss ich auch so sehen. Das ist mir auch zu viel gewesen. Das Interessante ist, es leuchtet einem sofort ein. Das ist als Erzählverfahren, als Schreiben einer Trilogie wahnsinnig geschickt gemacht. Das ist sozusagen jede Plumpheit vermeidend. Aber mir ging das bei diesem Buch. Ich fand Wilderer das bessere Buch, den zweiten Roman. Hier wird läuft das Ganze ein bisschen aus dem Ruder, weil sozusagen dieser Figur, ich finde, zu viel zugemutet
auch
wird.
Auch diese Sache mit dem, sie möchte jetzt Schriftstellerin sein. Das ist dieses unnötig, ehrlich gesagt.
Und sie möchte Sätze schreiben wie, es ist ja, vielleicht sollten wir noch ein kurzes Wort über den Stil von Reinhard Kaiser Mühlecker verlieren. Er hat ja begonnen als ganz junger Mann, das war 2007 oder 2008, glaube ich, ist der erste Roman erschienen. Das war ein furchtbarer Roman, wie ich fand damals, weil der Autor stilistisch damals noch viele Unsitten hatte. Er hat ein bisschen geschrieben, als würden Adalbert Stifter und Peter Handke eine Ehe eingehen. So sah diese Prosa damals aus, furchtbar gestellt. Das hat er abgelegt im Laufe der Jahre. Das heißt, das ist ein stilistisch mit allen Wassern gewaschener Autor, der auch Landschaften beschreiben kann, der Seelenzustände beschreiben kann, ohne jetzt in diese Peter Handke-Manierismen zu verfallen, die er eine Weile gezeigt hat. Also das kann man alles loben. Man kann diese Komposition loben, man kann diese vertrackte Frauenfigur loben, dass der Leser immer auf die Folter gespannt wird. Ist sie nun wirklich so? Meint sie das wirklich so? Oder ist das nur ihre Sicht? Aber das hat mich als Roman auch nicht letztlich vollends überzeugt.
Ich bin bei Kaiser Mühlecker, ich würde immer, also immer zu einem Roman greifen, den er geschrieben hat. Das wird für mich immer interessant sein. Und ich lese seine Prosa auch gerne, aber jetzt bei der Bewertung dieses Titels tue ich mir eben auch ein bisschen schwer. Ich würde ihm gerne mehr als 6 Punkte geben, mache ich aber in dem Fall eben auch nicht. Seltsam. Ich glaube auch beim letzten Roman Wilderer fanden Sie auch noch ein bisschen besser als ich.
Ja. Ich bin aber trotzdem bei diesem Buch, es ist zwar langweilig für die Hörerinnen und Hörer, ich bin auch bei 6 Punkten.
Ja, warten wir mal ab, wo es den Autor noch hinträgt. Talent, wie man so schön sagt, hat er definitiv. So, kommen wir zum letzten Titel für heute, zu Jackie Toomeys Roman Glück. Ja, das ist ein Ding.
Ein Buch wie für uns geschrieben, lieber André. Ein Buch wie für uns geschrieben.
Da kann man jetzt wirklich drüber nachdenken. Das ist ja die Frage, die sich jetzt oft stellt. Wer darf über was schreiben? Eine weiße Autorin, ein weißer Autor, darf die über genuin schwarze Themen schreiben? Sollte ein Mann über genuine Frauenthemen, was immer das ist, schreiben?
Ich habe, wenn ich das kurz einwerfen darf, ein Interview mit Reinhard Kaiser Mühlecker gelesen, wo die Interviewerin gefragt hat, ob das schwierig gewesen ist. Er schreibt ja aus der Perspektive einer Frau, das hat er vorher noch nie gemacht, Luisa. Und dann schreibt Kaiser Mühlecker, antwortet, ja, diese Frage, ob er das dürfe, sei im Verlag auch diskutiert worden. Das finde ich nun ganz, ganz schlimm.
Das sollte man...
Wenn bei S. Fischer wirklich diskutiert wird, ob ein männlicher Autor, dazu ist Literatur da, sich in die Perspektive einer Frau zu versetzen, dann ist wirklich jedes Verständnis von Literatur abhanden gekommen.
Ich mache es uns hier jetzt mal einfach. Ich finde, es spricht nichts dagegen. Auch klar wäre es interessant, hier eine weibliche Perspektive, auch eine Kritikerperspektive zu haben. Die gibt es aber bei Jackie Toomey zum Glück. Die wurde von vielen Rezensentinnen besprochen. Aber wir können zumindest uns, wir wollen uns ja reinversetzen, auch wenn das eben etwas ist, was uns gar nicht betrifft, weil unsere biologische Uhr, wie man so schön sagt, nicht abläuft. Wir können trotzdem Literatur nachvollziehen und vielleicht auch ein Urteil darüber.
Es ist ein sehr aktuelles Thema, das in vielen anderen Romanen, auch in Sachbüchern diskutiert wird. Es geht, man kann das kurz zusammenfassen, Frauen Ende 30, das sind auch die beiden Hauptfiguren in Jackie Toomeys Roman, Frauen, die allein leben, die kinderlos sind und jetzt eben angesichts dieser biologischen Uhr darüber nachdenken, will ich Kinder haben, was ist damit verbunden, wie verändert das mein Leben? Frauen, die, so heißt es wörtlich im Roman, ihr Verfallsdatum spüren, also nicht wie Männern sozusagen wie Anthony Quinn noch mit Ende 70 Kinder zeugen können, lang ist es her, oder Pablo Picasso. Also solche Fälle werden hier eben nicht verhandelt. Wir haben zwei Frauen, die in Berlin leben. Das hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt von der Lektüre. Muss es schon wieder einen Roman geben, wo Lastenfahrräder eine wichtige Rolle
sagen
spielen?
Sagen Sie es, ich muss mal heute Nachmittag abholen.
Ja, aber ich bin kein Freund der Lastenfahrräder. Sind ja nicht verbunden.
Ich habe kein Auto.
Sie müssen sich doch nicht entschuldigen, Herr André. Hören Sie doch auf. Oder die ihre Croissants nicht beim Bäcker kaufen, sondern in Brotmanufakturen in Berlin. Also wir haben diese ganzen satten Berlin-Klischees, ob wir in Mitte oder in Prenzlauer Berg sind, natürlich in diesem Roman ausführlich verhandelt, weil der Roman spielt nun mal
aber
in Berlin.
Wir dürfen davon ausgehen, dass Jackie Tomei, der Roman, das ist ja das Gute, der ist ja keine Problemstudie, der ist höchst unterhaltsam und der ist auch oft komisch. Und Jackie Tomei weiß natürlich, was sie tut, wenn sie dieses...
Und sie nimmt diese Berlinerinnen und Berliner, die, wie es heißt, spaßbefreite Richtigmacherei praktizieren, so heißt es einmal wörtlich, natürlich aufs Korn. Das haben aber andere Autorinnen und Autoren natürlich in den letzten Jahren auch gemacht, diese bestimmte Berliner Szene. Es soll auch in Hamburg solche Szenen geben, vielleicht in Ottensen, wo das Lastenfahrrad auch eine wichtige Rolle spielt und das manufaktierte Croissant. Nein, wir haben zwei Figuren, wir sollten sie kurz vorstellen. Das ist Marie Claire,
MC
genannt, eine angesehene Rundfunkmoderatorin, die der Versuchung widerstanden hat, im Fernsehen, in Trash-TVs Karriere zu machen. Sie hat sich einen Namen gemacht, sie moderiert. Sie ist Ende 30, kinderlos, alleinlebend. Das ist die eine Hauptfigur. Die zweite, Anahiti Martini, mit Migrationshintergrund, eine Politikerin, auch sie im gleichen Alter etwa. Die beiden kommen über eine Rundfunksendung, über einen Talk zusammen. Anahita ist Senatorin für Bildung, Jugend und Familie in Berlin, obwohl sie Jugendliche eigentlich hasst. Eine sehr schöne Szene. Sie hat eine Weile als Lehrerin versucht zu arbeiten und hat das so schrecklich empfunden, dass sie um Jugendliche, für die sie sich als Senatorin eigentlich interessieren müsste, einen weiten Bogen macht. Das ist die schlimmste gesellschaftliche Gruppe, 14- bis 17-Jährige. Aber sie hat es zur Senatorin gemacht. Jetzt kandidiert sie, so lernen wir sie kennen, für das EU-Parlament. Sie will Abgeordnete in Brüssel werden. Und diese beiden Lebensläufe werden nun nebeneinander geschaltet. Und das kann Jackie Tomei, da würde ich Ihnen zustimmen, wunderbar. Es werden diese Themen eben verhandelt. Risiko, Schwangerschaft, will man überhaupt noch mal werden? Was hieß das für mein Berufsleben? Wenn ich jetzt noch spät ein Kind, brauche ich nicht einen Mann dazu? Nein, oder gehe ich auf die neuen Methoden, Kinder zu bekommen, ein? Auch das spielt eine wichtige Rolle. Also all das wird in sehr starken, wie ich finde, Dialogen ausgebreitet. Das ist witzig oft auch zu lesen. Wie gehen diese beiden Frauen miteinander um? Wir haben auch Szenen über den Wahlkampf natürlich. Was darf eine Politikerin heute sagen im Wahlkampf? Anahita macht einmal den Fehler in einer Talkshow, als sie sich provoziert fühlt, den Satz von sich zu geben, man kann doch nicht für jedes private Unglück die Politik verantwortlich machen. Dieser Satz würde natürlich von linker Seite um die Ohren gehauen. Der Shitstorm ist vorhersehbar. Es gibt Abschweifungen in diesem Buch. Wir lernen die Familie von Anahita kennen, ganz andere Lebensformen. Der Bruder Reza, dessen Frau Lydia, die haben reichlich Kinder. Da werden Familienfeste, wie man sie sich vorstellt, in migrantischen Familien geführt. Wir erleben auch, das ist auch eine meiner Lieblingsszenen, muss ich sagen, eine Freundin, Marie-Claire, bekommt einen...
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Workshop geschenkt, ein Workshop-Retreat darf sie besuchen, irgendwo am Mittelmeer. Da hat sich eine Frau darauf spezialisiert, Malen. Kurse zum Atmen vor allem auch zu geben. Das wird sehr schön beschrieben, wie man atmen kann. Das heißt an einer Stelle, die Leute waren verrückt danach, unter Anleitung das zu tun, was sie jeden Augenblick ihres gesamten Lebens sowieso taten. Atmen. Diese Atmenkurse. Das gibt viele solcher Einzelszenen, die eine wichtige Rolle spielen, ehe der Roman im zweiten Teil nochmal einen ganz anderen Weg geht.
Jackie Tomei kennen wir von ihrem Vorgängerroman Brüder, der auf der Shortlist des Buchpreises stand, auch ein wunderbares Buch. Das ist eine sehr die pflegt einen sehr smarten Erzählstil. Es sind alles Aussagesätze. Das ist also dieser an Jackie Thomas Prosa ist nichts poetisch oder ungefähr. Das sind keine Metaphern. Das ist einfach dieser fast teilweise auch. Das könnte man sich auch in den Sonntagsbeilagen der Zeitungen gut vorstellen. Ich möchte nicht sagen Kolumnenstil, das ist es so nicht. Es sind sehr breite Szenen, tolle Dialoge und halt diese vielen Aussagesätze. Sie haben eben gerade den Satz mit dem Atmen zitiert. Die dann wirklich, die knallen ordentlich los und die werfen einen Blick auch auf unsere Wirklichkeit. Die sind ja oft eben dann auch spöttisch. Die haben einen ironischen Unterboden oft und das macht diesen Roman sehr komisch. Aber es ist natürlich auch in irgendeiner Form ein trauriger Roman. Das ist jetzt wieder etwas, also ich weiß nicht, betrifft eben
uns. Ein trauriger Roman, der Glück heißt, ist das nicht entsetzlich, ja, André?
Es betrifft uns Männer halt nicht. Frauen betrifft das. Da kommt man in Situationen, die eben existenzieller sind, wenn man 40 wird. Und Sie haben es eben erwähnt, es geht darum, will ich eigentlich ein Kind? Und hier muss man klar sagen, hier geht es, gerade bei Marie Claire, geht es um einen spät einsetzenden extremen Kinderwunsch. Sie hatte 2 Abtreibungen mit 17 und 29, also da verschont Jackie Tomei ihre Figur eben schon mal gar nicht. Bei Anahita ist es ein bisschen anders. Da geht es darum, die macht sich ja klar Gedanken drüber, Mensch, es steht immer in meinen biografischen Angaben, da steht halt, lebt in Berlin. Da steht, müsste aber eigentlich stehen, lebt mit Mann und Tochter
das
in Berlin.
Das macht sie als Senatorin für Bildung, Jugend, Familie immer ein bisschen besser.
Ja,
leider.
Ja, ist glaubwürdig. Also, ja, leider, genau. Das sind einfach Fremdzuschreibungen und die sind einfach noch ziemlich mächtig. Unsere Gesellschaft ist vielleicht teilweise noch sehr konservativ und es gibt vor allen Dingen diesen Blick, der eine Zumutung ist, für Frauen, dass manche oder sehr viele Leute einfach davon ausgehen, dass eine Frau unerfüllt ist, wenn sie keine Kinder hat. Wir, Herr Moritz, wissen, dass es natürlich vollkommener Quatsch ist. Das ist aber auch Thema dieses Romans.
Wir sollten vielleicht den Schlussteil noch zumindest erwähnen, wo der Roman die Perspektive wechselt. Wir sind im zweiten Teil gegen Ende auf einem Wissenschaftskongress. Henriette Nonnenmacher, ob sie unbedingt hätte so heißen müssen, will ich offen lassen, ist eine erfolgreiche Ärztin, die darauf spezialisiert ist, sich gerade um Frauen mit spätem Kinderwunsch zu kümmern. Die nimmt an einem Kongress teil, wir begleiten sie dorthin und dort wird, da hat der Roman plötzlich, ja je nachdem, wie man es sehen will, utopische oder dystopische Züge, wird eine Sensation vorgestellt, eine neue Entwicklung, eine neue Pille namens Ambet oder Ambeth. Das ist eine Fruchtbarkeitsgöttin im Keltischen, habe ich herausgefunden, nachdem diese Pille heißt, die es Frauen eben jetzt ermöglicht, die Menopause quasi abzuschaffen, die sie länger gebärfähiger. Das ist die Revolution. Marie Claire lässt sich sogar darauf ein, als Versuchskaninchen diese Pille verschrieben zu bekommen. Also da nimmt der Roman nochmal ganz andere Züge auf der zweiten Strecke an. Das habe ich weniger gern gelesen, obwohl auch diese Kongressbeschreibung sehr amüsant ist. Das kann Jackie Tomei, wie gesagt. Der Roman hat also, wir haben ja schon etliche Qualitäten genannt, er hat für mich leider auch Längen. Die Autorin hat eine gewisse Geschwätzigkeit an manchen Stellen.
Deswegen sind es weit
über 400 Seiten geworden. Aber
wollen Sie auf die Szene verzichten, wo Marie Claire in ihre Provinzheimat zurückreist? Das ist, natürlich haben wir auch schon die Sätze gelesen, dass Provinz da ist, wo der ICE nicht hält und so. Das kennen wir alles, ja. Aber die Familie, ihre Herkunftsfamilie ist auch ganz, ganz herrlich.
Ich will die Qualitäten gar nicht abstreiten. Es hat am Ende, darüber könnte man sprechen, muss es wirklich sein, dass sie dann gewählt wird zur Europaabgeordneten Anahita, dort eine Affäre beginnt mit einem verheirateten Mann. Diesen Strang, auf diesen hätte ich leicht verzichten können.
Aber sie muss ja auch für ihre Politikerin muss sie ja auch, da muss ja auch ein Horizont, ein Erfahrungshorizont sein, der sich neu öffnet. Die muss ja auch irgendwo landen. Wir verraten jetzt nicht die komplette Coda des Romans, wo nämlich Marie Claire landet. Das überrascht einen am Ende. Beziehungsweise man fragt sich halt einfach, Moment, kriegen die denn jetzt noch ein Baby oder nicht?
Das ist ein sehr merkwürdiger Epilog. Das würde ich mal so höflich formulieren.
Ich fand ihn ganz gut gewählt, ehrlich gesagt. Er muss ja irgendwo hin. Sie trifft ja, ich glaube, die Autorin wollte, und das ist natürlich sehr klug, jetzt, es geht hier nicht um eine Entscheidung oder sie kann ja auch nicht dahin, dass sie dann ihre Protagonistinnen doch noch irgendwie dieses Glück, so heißt dieser Roman, in irgendeiner Art und Weise beschafft. Sie kann ja da keine Aussage treffen.
Das ist ja auch übrigens das letzte Wort des Romans. Man wundert sich ja immer, warum heißt ausgerechnet dieser Roman Glück? Das letzte Wort des Romans heißt Glück in diesem für mich etwas merkwürdigen Epilog, der sozusagen auch in die Zukunft ausblendet. Auf den hätte ich wie auf manche...
Der ist ein bisschen Wellbergesque, oder wie man sagt, bisschen Michael Welbeck-mäßig.
Das haben Sie aber schön formuliert. Also wieder, da hat der Roman für mich deutliche Strukturmängel, weil er zu viel erzählen will an manchen Stellen, dadurch auch manche Nebenfiguren in der Luft hängen lässt ein bisschen. Lydia, ihre Schwägerin beispielsweise, hängt natürlich etwas in dieser Luft. Wir verstehen, warum sie entworfen wird, ein anderer Lebensentwurf mit vielen Kindern in der Großfamilie. Das ist alles einsichtig. Aber wie gesagt, da folge ich der Begeisterung nicht ganz so. Ich gebe gute 7 Punkte.
Ja, ich bin auch bei sehr starken 7 Punkten. Ist sehr langweilig heute. Ne?
Furchtbar,
8, 6, 7. Liebe Nextbook-Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Folge. Rainer Moritz und ich wünschen wie immer gutes Lesen und würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal mit dabei sind.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.